sudden surprise.
Das ist für mich eine Überraschung, aber ich danke trotzdem für das Vorrecht, dass ich etwas sagen darf. Ich habe mich über die Zeugnisse sehr gefreut und besonders über das Singen. Ich liebe gutes Singen und ich höre genug davon, wenn ich hierher komme. Gewöhnlich habe ich Heilungsversammlungen und dann muss ich mich zurückziehen und für mich alleine sein. Und dann höre ich später die Tonbänder, wenn ich im Büro arbeite, setze ich mich und höre die Tonbänder an und ich weiß dann alles, was gesagt wurde. Ich bin froh, die Brüder hier zu sehen und besonders diesen alten Freund des Evangeliums hier. Vor vielen Jahren hat er schon für die Kranken gebetet, Jahre, ehe ich überhaupt gewusst habe, vom Gebet für die Kranken. Und noch jemand anders, es sind persönliche Freunde und ich habe viele gesehen, die aus Jeffersonville gestern hier waren. Und ich habe Bruder Jan Braun getroffen und er sagte, mein Name ist Jan, also Jung, und er sagte, es steht dir gut, denn du siehst jung aus und hast dich kaum geändert, seitdem ich dich zum ersten Mal in Shreveport gesehen habe. Gott ist so gut. Als diese Gesänge gesungen wurden mit solch einer Tiefe, es war Realität da drin und es meint etwas. Ihr könnt es trinken. Ich konnte mir nicht helfen. Ich musste laut weinen, als ich diese Gesänge hörte. Eines war der 23. Psalm. Ich war überwältigt. Es hat mich einfach zutiefst berührt. Man spürt es innen. Es ist etwas, das bewegt wird. Und man weiß, das Reich Gottes ist in denen, die singen. Und das, wovon wir reden und gepredigt haben, die Dinge sind im Begriff zu geschehen. Manche mögen entschlafen, aber das wird an der Auferstehung nichts ändern. Denn sie werden vorher kommen, ehe wir verwandelt werden. Denn die Posaune wird ertönen und in Christo werden zuerst auferstehen, dann wir. Wisst ihr, dass die Auferstehung so sein wird? Wir begegnen einander, ehe wir ihm begegnen. Und dann erst werden wir zusammen ihm entgegengerückt werden und ihm dann begegnen. Seht, er ist Gott. Er ist Gott und er möchte anbetet werden. Es ist sein Wesen, Anbetung zu empfangen, denn er ist Gott. Und wenn einer hier, der andere dort wäre, dann wäre es nichts Vollkommenes, das auf einmal geschehen würde. Nein, wir begegnen einander zuerst, grüßen einander und dann werden wir ihm entgegengerückt werden. Und dann werden wir in seiner Gegenwart die Gesänge Zions singen, wie Bruder Jack es einige Male gesagt hat, die Engel werden die Häupter neigen und nicht wissen, wovon wir singen, denn sie waren nie verloren. Er wird dann von uns als König der Könige und Herr der Herren gekrönt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin nicht gekommen, um zu predigen. Ich meine, es ist Zeugniszeit und so werde ich nur ein Zeugnis geben. So der Herr will, werde ich dann heute Abend predigen. Und ich habe nachgesehen, vielleicht werde ich dann heute Abend meine Botschaft bringen. Es wird eine Dankfestbotschaft sein. Und dann vielleicht in dem Rest der Woche werden wir für die Kranken beten. Und nach dieser Dankfestfeier, ich erinnere mich an die große Versammlung, die hier zum ersten Mal gehalten wurde und dann auch vor 3 Jahren, als uns der Herr damals die Offenbarung gab und so mächtige Dinge in der Versammlung geschahen. Ich vertraue, dass der Herr weiter tun wird, was er getan hat, Seelen retten, bis der Letzte, der im Buch geschrieben steht, hinzugekommen ist. Und dann werden wir hinweggenommen, um bei ihm zu sein. Mögen alle gerettet und mit Heiligem Geist erfüllt werden. Lasst uns jetzt Ehebitteschrift lesen, die Häupter neigen zum Gebet. Herr Jesus, wir sind dankbare Menschen. Und dennoch sind wir begrenzt, indem wir uns nicht so ausdrücken können. Wenn unsere Herzen ausdrücken könnten, was wir empfinden, dann wüssten wir nicht, wie wir uns betragen würden. Es wäre kein Raum, die Segnungen Gottes zu empfangen, die Gott über uns ausgießen könnte. Wir sind dankbar dafür und beten, während wir unsere Häupter beugen, in Anbetung. Nimm unsere Danksagung an. Viele Dinge sind's, für die wir dankbar sind, und wir können sie nicht alle ausdrücken. Wir sagen einfach, Dank sei dir, o Gott. Und besonders sind wir dankbar für die große Gabe Gottes der Menschheit, dass er seinen Sohn gegeben hat und uns eine Erlösung geschenkt. Dafür sind wir dankbar. Wir nehmen es an. Herr, ich erinnere mich, als kleiner Junge, seitdem habe ich dafür gelebt. Und ich weiß, es wird vielleicht nicht mehr lange dauern. Dann werde ich das schauen und mich dessen erfreuen, wofür ich gelebt habe. Und viele warten wie ich in gleicher Weise, dass die Zeit kommen möchte. Das, wofür wir gelebt, auf diese Reise als erstes gesetzt haben, das werden wir dann sehen und uns dessen erfreuen, denn wir haben ewiges Leben empfangen. Im Herzen verspüren wir, es ist nahe, sehr, sehr nahe. Segne uns jetzt, sei du weiterhin mit deinen Segnungen in unserer Mitte. Und während wir einen Teil deines Wortes lesen, dann bitten wir, dass der große Heilige Geist das Wort nimmt und das Zeugnis segnet zu seiner Ehre. Wir beten es in Jesu Namen. Amen. Ich habe an eine Bibelstelle gedacht. Ich meine, sie ist im 2. Korinther, im 9. Kapitel, Vers 14 und 15. Dabei werden sie auch im Gebet für euch auch ihrer Sehnsucht noch Ausdruck verleihen, um der Gnade willen, um der Gnade Gottes willen in euch, die sich überreich an euch erweist. Dank sei Gott für seine unaussprechlich reichliche Gabe. Paulus spricht von der Gnade Gottes, die in euch ist, und die unaussprechliche Gabe des Heiligen Geistes, die in euch ist. Er dankte Gott für das, was der Heilige Geist über und in diesen Menschen getan hat. Die unaussprechliche Gabe Gottes, so reich und rein. Nun, ich habe nichts Besonderes, das ich bringen könnte. So dachte ich, dass ich vielleicht nur ein Zeugnis geben werde von meinen Erlebnissen mit Christus in den letzten Tagen. Es ist einfach herrlich gewesen. Mein ganzes Leben hindurch ist es gewesen, aber vielleicht ist jemand hier, der es nicht so weiß. Und es sind ja Menschen hier aus der Kapelle, aus Jeffersonville. Sie sind dort aus drei Nationen zusammen, Mexiko, Kanada und den USA. Aber jetzt hatten wir 28 Staaten dort versammelt bei den Versammlungen. Ich möchte dieses zur Ehre Gottes sagen. Ich bin ja gereist, aber Gott hat Gebete erhört und beantwortet. Wir sind ja abgelehnte, verworfene von anderen. Aber die Kapelle ist zu einem Hauptquartier geworden, zu einer wirklichen Gemeinde. Ich habe nicht gesehen, dass der Herr irgendwo etwas Ähnliches getan hat. Einfach in Dankbarkeit kommen Menschen in Demut zusammen. Dafür sind wir dankbar, besonders für dieses, dass wir von dort aus das Wort tragen können. Wir freuen uns über die Gnade und möchten sie anderen weitergeben. In meinem ganzen Leben wollte ich westwärts gehen. Ihr die Tonbänder hört, wisst es. Ihr wisst ja, die Tonbänder gehen überall. Und dadurch verbreitet Gott die Botschaft in den Heiden und wo sie übersetzt wird, in Deutschland, wo die Tonbänder Hunderte und Hunderte empfangen sie, übersetzt und ausgeteilt werden. Sie haben einen Hörer im Ohr und dann übersetzen sie und verbreiten sie überall, senden sie aus. Hunderte werden gerettet und geheilt, während die Tonbänder ausgesandt werden. Es wird aus dem Englischen übersetzt und dann versandt. Wir hören es durch die Post von Ihnen. Ich sage dieses, es wird ein persönliches Zeugnis sein, und zwar zur Ehre Gottes. Vielleicht werdet ihr dann in den folgenden Abenden die Sache besser verstehen. Manchmal sage ich gestern Abend, zum Beispiel sagte ich, dass die Welt zusammenfällt, politisch, sozial, ökonomisch und so weiter. Ja, ihr habt sicherlich mehr Geld, aber es ist eine Schuld, dass wir 40 Jahre schon die Steuern benötigten, um jetzt zu bezahlen. Und wie werden wir es zurückbekommen? Und es ist eine Falle gesetzt, um diese Nation in sie hineinzubringen. Wer hat das Weltvermögen? Wer hat es im Besitz? Rom, natürlich. Und was wird geschehen? Wenn wir bankrott sind, wer wird dann eingreifen? Seht, entweder werden wir unsere Währung abändern müssen oder wir werden uns verkaufen. Und die Sache ist so vollkommen aufgesetzt, wie die Schrift es vorausgesagt wird. Wenn der Herr will und das Zelt aufgestellt werden kann, möchte ich, und ihr wisst ja, ich möchte eine weltweite Reise machen, und dann möchte ich 6 Wochen haben, um diese Dinge zu predigen, die hervorgebracht werden müssten. Wenn ich sehe, dass die Stunde naht, erschrecke ich. Nicht, dass ich Furcht habe. Nein, in meinem Herzen ertönen die Freudenglocken der Herrlichkeit. Denn ich weiß, das Kommen Jesu Christi ist sehr nah. Aber ich weiß auch, dass so viele Seelen nicht bereitet sind, diesem Kommen zu begegnen. Und deshalb bin ich traurig. Wie viele haben die Geschichte von den Eichhörnchen gehört, als sie ins Dasein gesprochen wurden? Etwas Ähnliches ist vor kurzem geschehen. Ihr habt ja die Geschichte gehört, als ich herunterkam vom Gebirge und der Herr mir dann zeigte, wie an der Felskette geschrieben war, was jetzt geschieht. Ich habe viele Dinge gesehen, habe euch vorher gewarnt und so weiter. Ich kann es nicht helfen. Es ist einfach so mir gegeben worden. Jeden hat Gott in seinen Leib zu einem Dienst oder einer Aufgabe gesetzt. Seht, alles, was geschieht, dahinter steckt ein Geist. Und diese Gemeinde ist hier zu einem Zweck. Hinter dieser Gemeinde steckt ein Geist. Hinter jedem Heim, hinter allem, was geschieht, ist irgendein Geist, der das Motiv oder Vorhaben dirigiert. Seht, wir sind nicht hier, um ein menschliches System zu erhöhen, dann wäre unser Motiv verkehrt. Wenn wir aber hier sind, um des Reiches Gottes willen, dann ist unser Motiv und unser Vorhaben richtig. Nun, ich habe über den Dienst nachgedacht und dann die erste, zweite, dritte Phase. Und ihr wisst ja, die erste Phase geschah in Shreveport. Und ich habe euch gesagt, dass ich die Hand des Patienten nehmen könnte, und auf meine Hand wurde die Krankheit dieses Patientes sichtbar gezeigt. Er selber konnte sie sehen. Dann habe ich euch gesagt, die Zeit wird kommen, dass mir die Gedanken der Herzen offenbart werden. Ich wusste es damals nicht, als es mir gesagt wurde, dass geschrieben steht, das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert, dringt hindurch, bis es Seele und Geist, Mark und Bein scheidet. Seht, ihr dürft nie das Wort verlassen. Ihr müsst immer mit dem Wort bleiben. Deutet gar nichts, sondern sagt, was das Wort sagt. Das ist Gottes Wort und das ist Gott. Denn Gott und sein Wort ist das Gleiche. Wie ich gestern Abend gesagt habe, dass für jedes Zeitalter ein bestimmter Teil des Wortes bestimmt wurde. Und dieser wird in dem Zeitalter hervorgebracht, und deshalb werden wir daran erkennen, zu welcher Zeit wir leben. Und ich sehe im Moment nichts mehr übrig als die Wiederkunft Jesu Christi und die Entrückung der Gemeinde, dass wir ihm begegnen werden in der Luft. Doch die Dinge, die jetzt geschehen, müssen so geschehen, wie er sie verheißen hat. Es ist ungefähr vor 5 Jahren gewesen, Und ihr wisst ja, dass diese Phasen ihre Zeit hatten. Gott gab ja Visionen und ihr, die ihr die Tonbänder hört, wisst es auch. Seht, es ist einfach so gewesen, dass er es mir so vollkommen gezeigt hat. Ich habe es vor mir aufgezeichnet gesehen, so vollkommen, wie es nur sein kann. Und dann ist der Herr ja erschienen, man hat die Aufnahme gemacht und so weiter. Sie, wie zum Beispiel am 17. März ist es in dem Magazin gewesen, in der Wochenzeitschrift, und die Beschreibung des großen Lichtes der Wolke. Und sie konnten nicht erklären, wie es sein konnte. Und hier sitzen Männer, wissen, dass ich direkt unter dieser Wolke stand und sieben Engel dort sichtbar vor mir standen. Und wie mir dann die Dinge der Offenbarung gesagt wurden, auch über die sieben Siegel, und dass ich zurückgehen sollte, um die Öffnung der sieben Siegel vorzunehmen. Und dann war eine Erschütterung, das Felsengestein losgerissen wurde, manche Brocken wie ein Eimer so groß. Und die Zeitungen fragten, wer wohl weiß, was da geschehen ist, ob ein Flugzeug die Schallmauer durchbrochen hätte. Aber sie wussten nicht, was geschehen war. 6 Monate vorher ist es vorausgesagt worden. Und durch einen Schallbruch der Mauer würden keine Felsengestein losgerissen werden. Und sie können nicht verstehen, was es war. Und wenn man in die Aufnahme schaut, kann man sogar die Fittiche der Engel sehen. Seht, wir wissen, diese Dinge sind korrekt. Und wenn es je eine Zeit war, dass die Gemeinde vollkommen aufrichtig sein sollte, dann ist es jetzt. Mit mir ist etwas geschehen. Mir selbst, mit mir ist etwas geschehen. Seit 5 Jahren habe ich mich immer gefragt, was ist mit mir verkehrt? Ich war so zermalmt. Ich wusste aber nicht, was es ist. Und während der Zeit, während ich so innerlich verspürte, und ich ging hin und ging her über das Land, und der Staat hat mich ja untersucht, und ihr wisst ja, überall wurden die Schecks in meinem Namen ausgeschrieben, in all den Versammlungen, und man hat all die Schecks zusammengetan, und dann, obwohl ich nichts davon hatte, sondern nur die Feldzüge bezahlt hatte, und dann musste ich trotzdem $300,000 nachbezahlen an Steuern. Und sie haben sich Zeit genommen und ich konnte das Land nicht verlassen und so weiter. Und ich sagte, es ist für die Feldzüge gebraucht worden. Man sagte mir, der Scheck ist auf dich ausgestellt, du hast ihn unterschrieben, du musst Steuer bezahlen. Wenn ihn eine Sekunde in der Hand hieltest und unterschrieben hast, das genügt. Du musst Steuern bezahlen. Ich kannte die Mechanik der Sache nicht. Ich hätte ihn stempeln müssen, anstatt unterschreiben. Wenn ich ihn nur gestempelt hätte, wäre nicht mir zugerechnet worden, weil ich ihn unterschrieben habe, wurde er mir zugerechnet. Ich habe es nicht gewusst. Ich bekomme ja von der Gemeinde $100 pro Woche. Hier sitzen Kassierer, die das wissen und bestätigen können. Alles andere geht in die Feldzüge hinein. Und ich verspürte, wie zermalmt während den letzten 5 Jahren. Ich ging nach Kanada und habe dorthin eine Reise gemacht, wollte jagen. Und der Herr hat mir geholfen. Ich habe einen ganzen Stamm Indianer zu Christus führen können. Dort bin ich hingekommen und ich soll hier zurückkommen, um einen ganzen Stamm im Namen des Herrn Jesus Christus zu sterben. Nur weil eine Indianerfrau, die am Herzschlag, die hingefallen war und als tot betrachtet wurde, und ihr Priester nicht zu ihr kam und Gott mich hinführte und sie ein Wunder erlebte, deshalb geschah das. Nun, ich habe Freunde besucht in Colorado und so weiter. Dort habe ich sogar die Lizenz als Führer und kann Leute, die sich nicht auskennen, eben durch die Landschaft führen. Und ihr wisst ja, was geschieht. Und es war zu der Zeit, als schon der Schnee und so weiter herunterfiel, und plötzlich hörten wir die Durchsage, dass ein Schneesturm kommen wird und es ist gefährlich, im Gebirge zu sein. Und es können 13 Fuß Schnee in ein paar Stunden fallen und dann kommt ihr um. Und Zu der Zeit sagte ich den Brüdern, hört mal, das geht nicht. Es waren ungefähr 100 Männer dort, die Jeeps und die kleinen Lastwagen sind alle hinausgefahren und nahmen die Warnung ernst. Wir blieben aber dort. Und ich sagte den Brüdern, vielleicht bleiben wir hier. Und ich sagte, macht euch trotzdem bereit. Ein Methodistenprediger und ich gingen hin, um Lebensmittel einzukaufen. Ungefähr 30 Meilen eine Strecke und kamen wieder zurück. Und John und die anderen hörten die Bekanntmachung und sind sofort von dort gewichen. Ich sollte nach Tucson kommen. Und dann habe ich meine Frau angerufen und ihr gesagt, wenn ich nicht zurückkomme, soll jemand anders an meiner Stadt predigen. Und es wurde plötzlich bewölkt und so weiter. Und wenn ihr hört, dass eine Ansage gemacht wird, dann müsst ihr so schnell wie möglich zu eurem Ort, sei es Wagen oder Zelt, was immer es ist, kommen. Sonst könnt ihr eure Hand nicht vor den Augen sehen. Und einige Tage vorher habe ich mein Gewehr eingeschossen in Tucson und es war ein wenig zu weit zu richten, denn ich habe einen großen Elch erlegt und es tat mir leid, dass ich ihn nicht genau getroffen hatte und habe deshalb mein Gewehr einstellen lassen. Und ich merkte, dass es begann zu regnen, dann in Hagel überging und plötzlich war alles wie von Silber überschüttet und wir haben uns in den Camp hin beeilt. Und ich dachte, natürlich kann man in dem Sturm kein Wild sehen, noch jagen oder schießen. Und ich war dann ungefähr 4 Meilen entfernt von dem Ort, wo ich eigentlich hinkommen sollte. Und ich kam dort den Berg hinunter und über den Bergrücken, über den ich musste, um auf der anderen Seite wieder runterzukommen, fühlte ich irgendwie so innerlich so bekümmert. Ich habe geweint, ich habe bekannt, ich habe gesagt, Herr, was habe ich getan? Habe ich etwas Furchtbares getan? Habe ich jemandem wehgetan? Dann will ich es in Ordnung bringen. Worüber fühle ich so verurteilt? Wenn ich es nicht weiß, offenbare es mir, Herr. Was habe ich getan? Ich habe doch gepredigt und getan, was ich wusste. Und ich habe rein und gut gelebt, gemäß deinem Worte. Was habe ich getan? Und es ließ mich nicht, Jahr für Jahr war dieses Empfinden mit mir. Und dann bin ich hinaufgegangen und am Tage vorher war unser Hochzeitstag. Wir hatten damals gerade unseren 20. Hochzeitstag und ich bin kein einziges Mal an unserem Hochzeitstag zu Hause gewesen. Und ich begab mich dort immer in eine Gegend, wo sehr viel Walnusssträucher stehen. Und als wir heirateten, habe ich keine Hochzeitsreise gemacht, so nahm meine Frau auf eine Jagdreise. Nun, und dann geschah es, dass ich sie durch den Wald mitgenommen habe, manchmal über Baumstämme geholfen und so weiter. Und damals habe ich ein Foto genommen und das trage ich mit mir und denke immer darüber nach, wie hübsch sie damals war. Damals war sie schwarz, jetzt ist sie grau. Und ich musste darüber nachdenken, und es begann sehr schwer zu schneien. Und ich weiß nicht, ob Tom Simpson heute hier ist. Er kam auf dem Wege von Kanada und hörte über Radio, niemand begebe sich dort in die Umgebung, denn ein schrecklicher Schneesturm kommt über die Gegend. Und ich war im Begriff, den Berg hinunterzugehen. Und plötzlich, so klar, wie ihr meine Stimme hören könnt, sagt eine Stimme, stopp und wende dich um, gehe zurück. Das kann man Ungläubigen gar nicht sagen, nur Gläubigen. Denn die Ungläubigen werden es niemals verstehen. Ihr müsst ein geistliches Verständnis haben, um geistliche Dinge zu verstehen. Das Wort ist geistlich und muss geistlich verstanden werden. Und ich blieb stehen. Und ich dachte, es ist doch nur noch eine halbe Meile. Und der Schnee in einer solch gewaltigen Weise herunterkam. Ich weiß nicht, David Wood erwartete auf mich und er ist anschließend mit mir wohl ins Reine gekommen. Eines Tages hat mein Sohn seinem Vater eine Schnitte gemacht und er hat nichts anderes mehr als Zwiebeln, Honig und Brot. Und das hat er zusammengetan. Ihr könnt euch vorstellen, wie das schmeckte. Seht, und jetzt hatte er mir eine Schnitte gemacht. Ich wusste wahrlich nicht, was da drin war. Und dann begab ich mich runter und ich konnte nicht mehr gehen. Ich dachte, ich muss zurückgehen. Und wieder hörte ich, gehe zurück, woher du gekommen bist. Und ich dachte, was soll ich jetzt tun? Ich hatte Furcht, wie kann ich zurückgehen? Der Sturm war so furchtbar, ich konnte gar nicht zurückgehen. Und manchmal tut Gott Dinge, dass es fast lebensgefährlich aussieht. Zum Beispiel, als Moses hinging mit einem Stab, um das Volk aus Ägypten zu führen. Gott bittet manchmal, dass wir das Unmögliche tun. Aber seht, der Mensch muss erkennen, dass nicht er es tut, sondern Gott es tut. Und ich versuchte wieder zurückzugehen und dann musste ich mich setzen, habe mein Gewehr hingestellt und dachte an meinen Bären, den ich wohl schießen wollte. Und ich dachte, ja, was tue ich jetzt hier? Ich habe mich gesetzt. Wisst ihr, Gott wirkt in wunderbarer Weise, seine Wunder zu tun. Man kann es nicht mit dem Verstande begreifen. Man kann es überhaupt bei weitem nicht erfassen. Und ich hatte mich gesetzt und dachte nach über Gott. Und ich dachte, ich muss doch jetzt weitergehen, denn es wurde immer schlimmer und schlimmer. Ich konnte meine Hand kaum noch vor mir sehen. Ihr müsst mir jetzt glauben, es ist die Wahrheit. Eine Stimme sprach, ich bin Gott, der Herr. Ich habe den Himmel und die Erde geschaffen. Die Natur ist mir gehorsam. Und ich saß dort, habe meinen Hut oder Mütze abgenommen und ich konnte überhaupt nichts hören, nichts anderes. Gewöhnlich sehe ich das Licht, wenn der Herr zu mir redet. Ich schaute überall hin und sah das Licht nicht. Ich sagte, oh Gott, wo bist du, mein Schöpfer? Und ich schaute mich überall herum. Und ich wartete wieder einige Minuten. Und er sprach, ich bin Gott, der Herr, der dir gebot, die Eichhörnchen ins Dasein zu reden. Die Bibel vor mir geöffnet. Das ist die Wahrheit Gottes. Wenn nicht, soll er mich tot niederfallen lassen. Er ist immer noch so viel Schöpfer, wie er es war. Er konnte dem Abraham den Widder zur Verfügung stellen. Er ist heute immer noch Jehova Jireh. Der Herr kann vorbereiten. Woher hat Abraham den Widder bekommen? Drei Tage von der Zivilisation entfernt. Aber er brauchte den Widder und der Widder war da. Hatte sich mit den Hörnern im Dickicht festgefangen. Seht, Gott hat es so gemacht. Gott ist immer noch Jehova Jireh. Der Herr wird sich selbst ein Opfer vorbereiten. Was er verheißt, das ist er imstande auszuführen. Seht, Markus 11, 22, wenn ihr zu diesem Berge sprecht, ich habe das nicht verstehen können. Ihr kennt aber die Geschichte darüber. Und er sprach, ich bin es, der diese Eichhörnchen schuf. Und ich habe hingehört und ich hörte, ob er mehr reden würde. Und ich dachte, was ist hier und was geschieht? Wisst ihr, wenn man so ist, man wird so nervös. Ich habe in meinen Finger beißen müssen. Ihr wisst, geistliche Menschen sind nur einen Schritt vom Irrsein entfernt. Erst werden sie ganz träge, können nicht mehr denken. Sie werden immer geistlicher. Und plötzlich sind sie Menschen, die nicht mehr schalten können, die nicht mehr. Und dann kann es noch weiter mit ihnen gehen. Aber wenn ein Mensch versuchen würde, sich selbst auf die Höhe zu erheben, würde er umkippen. Seht, niemand kann dort hinaufgehen, es sei denn, die Hand Gottes reicht herunter und nehmt euch hinauf. Seht, die Propheten Gottes waren immer nervös und Jesus selber wurde als irre bezeichnet. Sie sagten, wir wissen, du bist irre und hast einen Teufel, sagten sie zu ihm. Und die Propheten wurden während den Zeitaltern als so betrachtet und beschrieben. Ihr könnt nicht da hinaufsteigen. Die Hand Gottes aus der Herrlichkeit kommend und herausreichend muss euch hinaufnehmen, damit ihr unterscheiden könnt in dem Punkt zwischen richtig und verkehrt. Seht, und dann kommt ihr in dieses Land hinein. Nun, und wieder sprach es. Er sagte, ich bin es, der auf dem Schiff stand und dem Wind und den Wellen gebot. Erhebe dich und gebiete dem Sturm. Er wird auf dich hören, gemäß dem, was du sagst. Das war die dritte Phase des Dienstes und es war gewaltig. Ich wusste noch nicht genau, wie es weitergehen würde. Und ich dachte, das hat er doch getan. Und hier ist er wieder. Sein Geist ruht auf mir. Aber es sind so viele menschliche Nachahmungen gewesen, dass ich gar nicht daran zu denken wagte. Ihr wisst ja, immer ist eine gemischte Volksmenge unterwegs. Und wie es war in den Tagen Moses, in den Tagen Jesu, immer ist es so gewesen. Immer, wenn der Heilige Geist etwas zu tun versucht, kommt diese Vermischung und wird offenbar. Aber dann kommt der Herr und offenbart das Rechte unter dem Volke Gottes. Nun, ich stand da zu dem Zeitpunkt. Ich erhob mich und sagte, Herr, mein Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, ich glaube, dass du geredet hast. Nicht einmal hast du mir etwas gesagt oder gezeigt, das nicht geschehen und erfüllt werde. Deshalb werde ich zu dem Sturm reden. Und ich habe gesagt, Sturm, gehe zurück zu dem Ort, woher du gekommen bist. Und es soll geschehen, dass die Sonne hervorbricht und 4 Tage lang scheint. Und Gott, der Herr, der höchste Richter ist und mich urteilen wird, in Momenten von Zeit war all das Gewölk aufgerissen und die Sonne schien heiß herunter. Ich konnte zuschauen, wie die Wolken geteilt wurden und die Sonne strahlte in mächtiger Weise runter. In dem Moment direkt danach, als ich es ausgesprochen habe. Ihr kennt ja die Geschichte aus Deutschland, als ich dort war in der großen Zeltversammlung und es waren Spiritisten, Hexenmeister waren dort, 15 an der Zahl, Bruder Arkenbreit und war auch da. Plötzlich kam ein Sturm, das Zelt wurde erhoben. Bruder Lauster, viele kennen ihn ja, er war dort mein Übersetzer. Und ich sagte ihm, übersetze dies jetzt nicht. Und ich sagte, Herr, mein Gott, du hast mir ein Gesicht gegeben, nach Deutschland zu gehen. Ich bin jetzt hier. Lass es jetzt offenbar werden, dass du Gott bist. Ich gebiete dem Sturm, dass er sich lege. Und in dem Moment erhob sich noch der Sturm. 30.000 Menschen saßen darunter. Und plötzlich kam es herunter und wurde völlig still. Und in weniger als 5 Minuten hat die Sonne gescheint. Wie ihr dort in der Gegend war, 4 Tage lang war nicht eine Wolke am Himmel zu sehen. Später, als wir vom Gebirge zurückkamen und zur ersten Tankstelle hinfuhren, fragte ich den Mann, wie es wohl ist und wie das Wetter. Und er hat mir die Geschichte erzählt. Und er sagt, hör mal, unbegreiflich, es war ein Sturm, es war still. Plötzlich schien die Sonne und alles war still. Und ich fuhr zum Nächsten und er sagte, guten Morgen. Ich sagte, guten Morgen. Ja, und er sagt, oh, die alte Sonne ist wieder hervorgekommen mit all ihrer Kraft und verbrennt das ganze Land, nicht nur hier, sondern überall in den Vereinigten Staaten. Und ich sagte, es ist doch Zeit, dass die Stürme kommen sollen. Weißt du was, sagt er? Es ist bekannt gegeben worden, dass der Sturm kommt und der Sturm begann in mächtiger Weise und plötzlich war er nicht mehr da. Seht, er ist immer noch Gott, so viel wie er Gott war. Wie kann ein Mensch solche Dinge sagen, es sei denn, dass Gott es ihm gebietet, sie zu sagen? Nicht nur unter dem Eindruck, ihr wisst, was ihr dann sagt. Aber wartet, seht, viele Menschen, da ist es mit den Gaben Gottes. Wartet doch, bis ihr wisst, dass es Gott ist, bis ihr die Stimme hört. Und ihr wisst, dann könnt ihr sagen, so spricht der Herr. Wenn nicht, dann ist es euer Eindruck, nicht so spricht der Herr, sondern was jemand denkt. Überall, manchmal sagen die Menschen, sagt dies, tu dies. Ja, wie könnt ihr, wenn ihr aufrichtig seid mit Gott, könnt ihr nicht eher reden, bis er geredet hat. Wie kann ich sagen, so spricht Jack Moore, wenn Jack Moore mir gar nichts gesagt hat? Erst muss Gott reden, dann können wir reden und sagen, er hat gesprochen. Und nicht anders, sonst dann ist es gar nicht so, spricht der Herr. Nun, Aber jeder kann das nicht haben. Nein, es kann nicht sein. Es war nicht und wird nicht so sein. Seht, Gott verhandelt mit den Einzelnen. Er tat es in den Tagen Moses, in den Tagen Josuas. Und immer hat er es getan. Nie ein System, sondern ein Einzelner. Sondern zwei Männer haben schon zwei verschiedene Gedanken. Seht, aber jeder konnte nicht Mose sein. Sie haben nicht verstanden. Sie mussten folgen. Seht, und wenn ein Mann gesalbt ist mit Heiligem Geist, folgt er nicht dem Mann, ihr folgt der Salbung des Heiligen Geistes. Denn Gott ist es, der die Dinge tut. Jesus Christus in Gestalt des Heiligen Geistes wirkt unter den Menschen. Seht, und ich versuchte zurückzusehen. Ich musste so weinen. Ich konnte im Moment nicht gehen. Und die Brüder dort, ist jemand hier, ich weiß, Fred Softman ist hier, er war dort, ist Banks Woods hier, oder jemand anders noch, außer Billy Paul, der dort mit war? Ja, die Jungs, die gerade weggefahren sind. Bruder Taylor, ungefähr 4, 5 waren dort. Und dann Bruder Martin, er ist jetzt zurückgefahren. Ihr erinnert euch an diese Geschichte. Nun, ach, du warst auch dort, danke. Und ich stand dort und dachte, gehe ruhig den Berg hinunter. Und ich habe Gott ein Gelübde getan. Und ich bin mit den vollen Evangeliumsgeschäftsleuten gegangen und ich habe dem Herrn versprochen, für andere kein Wild zu schießen. Und Bruder Jack Palmer ist wohl auch hier. Er kommt aus Georgia und er stand dort am Abend vorher. Sagt er, schieße mir einen Hirsch. Und ich war erschüttert und sagte, nein, ich tue es nicht. Ihr wisst ja, ich kann gut schießen, Gott hilft mir dabei. Ich habe 19 Elche der Reihe nach erlegt. Und ich darf es aber nicht mehr tun. Und ich habe Gott versprochen, es nicht mehr zu tun. Und dann sprach eine Stimme, warum wandelst du nicht mit mir? Ich sagte, Herr, mein Gott, bist du es, der mit mir redet? Ich weiß, nur deine Hand hat diese Wolken zerteilt, nur du hast die Sonne scheinen lassen, nur du bist es, der das alles getan hat. Ich sage, keine großen Kathedralen, nichts ist mein Verlangen, nur auf deinem Wege zu gehen. Und ich stand dort. Und ich habe an meine Frau gedacht, denn es war ja nur eine einzige Hochzeitsreise, die wir gemacht haben, damals auf der Jagdreise. Und hier war ich jetzt wieder mit diesen Brüdern. Und sie war dort in Tucson und hat die Dinge gemacht, wahrgenommen. Nun, dieses wird sich eigenartig anhören, aber ich komme dann bald zum Schluss. Ich ging dort und habe darüber nachgedacht. Und ich dachte, warum hat meine Frau nie etwas gesagt, dass ich immer weg bin? Und heute Morgen werde ich euch gleich sagen, was geschah. Jeder Mensch sollte so denken. Denn ich meine, meine Frau ist die Beste in der Welt. Ihr solltet genauso denken. Sie bleibt zu Hause, sie wäscht meine Kleidung, hat alles für mich bereit. Ich komme von den Reisen und so weiter. Und ich kann nur sagen, hör mal, weißt du überhaupt noch, dass ich dein Mann bin und du meine Frau und so weiter? Und ich muss immer weg, damit nicht viele Leute kommen und ich immer wieder mit ihnen reden muss. Und sie hat die Bürde fast allein tragen müssen. Und wenn ich zu Hause bin, dann weiß ich nur eins, ich vertiefe mich wieder im Worte Gottes, ich denke an Gott. Und dann kam ein Gedanke. Vielleicht lässt sie dich einfach gehen, damit die Menschen dort abgehalten und ferngehalten werden. Und sie hat mehr Frieden zu Hause, weil ich nicht da bin und die Leute nicht kommen. Und als ich darüber nachdachte, sah ich plötzlich auf meinen Bart. Ich hatte ihn eine Woche wachsen lassen und er war mehr als die Hälfte grau. Und ich dachte, Bill, du weißt ja, wohin du bald gehst. Bald ist deine Zeit. Du wirst alt und du bist über 50. Und ich ging dort wieder mit meinem Gewehr auf der Schulter. Und ganz plötzlich geschah etwas. Es schien, dass ich ein Junge war. Ich weiß nicht, ich sah irgendetwas, eine Verwandlung. Und ich sah sie auch vor mir stehen. Ich sah uns beide, und zwar so, wie sie war, als ich sie heiratete, und mich. Und ich habe wieder mein Gewehr runtergetan. Ich schaute sie an. Sie hat ihre Arme ausgebreitet, schaute mich an. Ich beugte neigte mein Haupt und habe danken wollen. Und dort waren wieder die Haselnussbüsche in dieser Umgebung. Und ich gehe dort immer in die gleiche Gegend am 23. Oktober. Das ist die Zeit des Jagens und darin fällt auch unser Hochzeitstag. Und ich neigte mein Haupt und ich sah sie. Sie hatte ihre Arme mir entgegengestreckt. Und ich dachte, ich habe doch meinen Verstand nicht verloren. Ich schaute wieder und ich dachte, warum ist das? Ich sah mich jung, ich schaute auf meine Hände. Ich dachte, ich sagte, Herr, ich habe doch eine Verantwortung für die Welt, deine Botschaft zu bringen. Was ist mit mir geschehen? Und ich schaute wieder und es verschwand. Und ich nahm mein Gewehr auf, tat es auf die Schulter und ich dachte, vielleicht bist du es, dass du mir wissen lässt, dass es ihr Herz bricht, wenn ich nicht um diese Zeit zu Hause bin. Und ich sagte, oh Gott, ich weiß, dass du hier bist. Ich habe keinen Zweifel daran. Du bist hier. Und ich glaube dir jedes Wort. Du hast die Sonne scheinen lassen. Du bist es, der all diese Dinge tut. Du bist der Schöpfer. Ich bin so schmutzig. Ich fürchte mich und meine immer etwas Verkehrtes zu tun. Ich bitte dich, nimm die Last von meinem Herzen. Ich kann nicht mehr bekennen. Für 5 Jahre habe ich es getan, habe zu dir gerufen. Was habe ich getan? Sag es mir. Und ich ging wieder zurück zu dem Moment, wo ich vorhin gestanden hatte. Und blieb dort für einige Momente stehen, dankte dem Herrn für meine Frau und für die gute Zeit, die wir hatten durch all diese Jahre für die Kinder. Ich tue das immer am 23. Oktober und ich hatte mich gegen diese Haselnussstrauch gelehnt und plötzlich hörte ich, dass etwas auf die Blätter fiel. Die Blätter waren trocken geworden. Es war ungefähr 300, 400 Meter, die ich gegangen war. Und plötzlich sah ich, es war das Wasser, das aus meinen Augen kam und auf den Boden, auf die Blätter fiel. Ich sagte, oh Gott, welch ein Versager bin ich. Und ich stand dort in dieser Verfassung. Ich habe dir doch vertraut und ich bitte dich, sei ihr gnädig. Ich bin nicht würdig, um Gnade zu bitten oder Barmherzigkeit. Ich werde grau und ich muss gehen. Und vielleicht meinen die Leute, es ist irre, aber ich finde Gott dort. Das ist Realität. Es ist solche Realität, wie ihr hier seid. Und noch mehr, denn da ist es, dass ihr mit ihm ganz allein seid und zu ihm und er zu euch reden kann. Und dann hörte ich etwas in diesem Geräusch. Und Geräusch in den Blättern. Und ich hatte ein rotes Hemd an, wie man es zum Jagen zu tragen pflegt, und einen Western-Hut. Und dort kam eine Hirschmutter, mit ihren beiden Jungen, die schon eine schöne Größe hatten. Und sie standen dort, schauten mich an, waren ganz nahe. Und dort waren sie alle drei. Und etwas sagte, eins wurde Evans, eins wurde Welsh und eins für den Methodistenprediger. Und das hat Gott der Herr dir gegeben. Sie können nicht weg. Das ist gar nicht möglich. Ich hatte das Gewehr ja. Das ging gar nicht. Ehe sie sich umgewandt hätten, hätte ich sie schon erschossen. Sie waren in meine Hände gegeben. Und ich dachte, hier sind sie, drei. Leicht könnte ich sie haben. Und ich dachte, das wäre so leicht. Und dann könnten wir nach Hause gehen, von dort aus. Und aus dem Gebirge zurückgehen. Und sie schaut mich an. Ganz ruhig, ungefähr 15 Meter von mir entfernt. Ich weiß ja nicht, ob ihr zum Jagen geht oder nicht, aber ihr wisst ja, sie stampfen mit ihren Füßen und dann haben sie mich angesehen. Ich dachte, nun, Da ist es. Vielleicht, wenn ich mein Gewehr runternehme, dass sie dann weglaufen würden. Und dann plötzlich dachte ich daran, ich habe doch Gott versprochen, für niemanden mehr Wild zu erschießen. Ich habe Gott versprochen, das nicht mehr zu tun, und ich tue es nicht mehr. Und wenn ihr Gott etwas versprochen habt, erwartet er, dass ihr es haltet. Sie waren in meine Hände gegeben, aber ich hatte ja Gott das Versprechen gegeben. Und ich sagte, Mutter, nimm deinen Jungen, gehe in den Wald, sei froh, denn auch ich möchte froh sein. Du, ihr seid in meinen Händen, ich werde euch aber nicht töten. Und sie kamen noch viel näher. Oh, das ist ganz ungewöhnlich. Und sie schauten mich direkt an. Und ich war dort mit dem roten Hemd, mit dem Gewehr. Und sie kamen noch näher. Ich hätte sie aus meiner Hand füttern können. Und haben ein bisschen geschnüffelt. Und dann gingen sie wieder etwas weiter, blieben stehen, kamen wieder zurück. Und etwas sagte, sie sind doch in deine Hände gegeben. Sie sind in deine Hände gegeben. Der Herr hat sie dir in die Hände gegeben. Aber ich habe doch eine Verheißung dem Herrn gegeben. Ein Versprechen, das ich nicht tun werde. Wisst ihr, ich dachte, David, er hat ja einmal eine Prüfung gehabt. Ihr wisst ja, er wollte ein Haus bauen dem Herrn. Und dann später, zum Beispiel, als er mit dem König, als er den König Saul hätte haben können, er sagte, Gott gestatte es nicht, dass ich solches tue. Sie meinten, er hat ihn in seine Hände gegeben. Ich sagte, nein, Mutter, ich habe es Gott versprochen, es nicht zu tun. Nimm deine Jungen und gehe. Ich tue dir nichts und ihn auch nicht. Und wieder kamen sie zurück, ganz nah heran. Ich stand dort. Ich dachte mir, was ist das? Etwas eigenartig. Ihr wisst, ich bin eine Person der Natur. Ich beobachte Gott in der Natur. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Leben und wenn die Natur stirbt, die Bäume, wenn die Blätter von den Bäumen fallen und so weiter. Wie Hiob gesagt hat, verberge mich im Grabe und so weiter, bis ich wieder hervorkomme. Der Saft geht durch die Wurzeln heraus, kommt dann wieder herein und das Leben, es ist wie Tod, Begräbnis, Auferstehung. Und sie kamen wieder ganz nah. Und dann wandten sie sich um und gingen. Und ich stand dort. Ich war sprachlos. Und als sie weggingen und die Sonne auf meinen Rücken schien und die Stimme spricht, du gedachtest deine Verheißung. Ich sagte, ja, Herr, ich kann ihn nicht sehen, aber ich weiß, du bist es. Du bist hier. Ja, ich höre deine Stimme, obwohl ich dich nicht sehe. Ich weiß, du bist hier. Und er sagte wieder, du hast an deine Verheißung gedacht. Ich gedenke meine Verheißung. Nie werde ich dich verlassen. Nie werde ich dich versäumen. Oh, seitdem fühle ich nicht mehr dasselbe. Ich bin vom Berge heruntergekommen. Na, im ganzen Nachmittag Vision nach Vision vor mir. Und ich kam herunter. Alles war ganz anders seit dem Moment. Als ob eine Last von mir genommen worden wäre. Ihr wisst ja, als mir der Dienst übergeben wurde. Und ihr wisst ja, jede Keimkrankheit, die ein Mensch hatte, wie konnte ich auf der Hand sehen? Einmal war ich in Kalifornien mit der Vermicklen-Familie. Und diese Frau bekam etwas an ihren Beinen, sie schwollen an. Und ich sagte, siehst du die Vibration in meiner Hand? Siehst du, was geschieht mit deinen Beinen? Und dieser Bruder, er schaute zu. Er sagte, Bruder Branham, wie tust du es? Ich sagte, ich tue es gar nicht. Ich schaue nur zu, wie Gott es tut. Und ich sagte dir, hier sitzt meine Frau. Ich sag, Frau, gib doch mal bitte deine Hand, lege sie in meine. Und ich schaue auf meine Hand, es ist ein Tumor, der erscheint. Ich sag, hör mal, Liebling, du hast einen Tumor. Und zwar ein Frauenleiden. Und ich sagte, Mensch, nimm doch deine Hand runter und leg sie wieder auf. Und tatsächlich, sie legt sie wieder auf und der Tumor erscheint wieder auf meiner Hand. Und dann gingen wir zum Arzt, und zwar zu dem bekannten Arzt. Und er sagte, nein, es ist kein Tumor da. Ihr wisst ja, jede 3-4 Jahre, wenn ich nach Übersee gehe, lasse ich mich general überprüfen und ich nehme meine Frau mit, damit auch sie sich untersuchen lässt. Ihr wisst, man muss in allen Dingen die Wahrheit sagen, und zwar die ganze Wahrheit. Und ich habe euch gegenüber ja schon zum Ausdruck gebracht, wie ich meine Frau liebe. Und dennoch müsst ihr diese Dinge beachten. Der himmlische Vater, der mein Zeuge ist, weiß, dass dies wahr ist. Ihr wisst, zu Hause ist dies und das und noch was anderes. Und das arme Ding, es geht durch die Veränderung im Leben und in den letzten paar Jahren ganz besonders. Und wisst ihr, vor einiger Zeit, als wir damals wieder den Check-up hatten, hat der Arzt am linken Eierstock diesen Tumor festgestellt, so groß wie eine Walnuss. Und er sagt, hör mal, Bruder Brennan, spätestens in 3 Monaten muss ich wieder untersuchen. Wenn es vergrößert wird, muss eine Operation stattfinden. Und ich kam eines Tages nach Hause, wollte etwas tun. Und sie fragte mich, kannst du mit mir zur Stadt fahren? Ich sagte, Liebling, jetzt nicht. Und sie sagt, was werden wir mit Becky tun? Und so weiter. Ich sagte, hör mal, Liebling, ich weiß es im Moment nicht. Und irgendetwas war im Gespräch. Sie war so nervös, konnte sich kaum noch zusammenhalten. Und obwohl ich so spät nach Hause gekommen bin, waren so Mitternacht oder morgens um 1 Uhr schon wieder Leute da. Und sie sagte etwas Schnippiges zu mir, das sie nicht hätte sagen sollen. Sie sagte, Bill, du bist immer weg und ich muss mich immer nur um die Kinder kümmern. Du bist nicht hier, um eine Entscheidung zu treffen. Du bist entweder weg oder bist hier in dem Raum. Und sie schmiss die Tür zu. Und ich dachte, oh, armes Ding, es tut mir so leid. Und die Stimme erscholl. Lese ihr 4. Mose 12. Das ist, als Miriam Mose tadelte, weil er die Äthiopierin genommen hatte. Und er sagt, es wäre besser gewesen, dein Vater hätte dir ins Angesicht gespielt. Und ich ging zurück. Ich sagte, Liebling, du hast etwas Verkehrtes gesagt. Und sie fing an zu weinen. Ich sagte, du hast etwas Verkehrtes gesagt und getan. Und Gott wird machen, dass du zahlen musst dafür. Du hättest es nicht tun dürfen, auch wenn du so nervös bist, hättest du es nicht tun dürfen. Und sie sagte, Bill, ich bin einfach so zerrissen, so nervös. Und ich wusste, sie ist nicht in der Verfassung, es anzunehmen. Ich habe ihr nichts mehr gesagt. Und direkt darauf kam der Tumor. Dann, im letzten Jahr. Und dann wuchs dieser Tumor bis zu einer Orange. Und der Arzt sagte, warte nicht länger, so schnell wie möglich muss operiert werden. Und was wirst du dann tun? Ich sagte, Doktor, wir haben doch Glaube an Gott. Und wir haben wieder gebeten. Und ich sagte, Herr, mein Gott, hilf uns doch in dieser Sache. Dieser Tumor wuchs und wuchs. Und als wir hingingen nach Tucson, und unser Arzt hat dann an den Arzt nach Tucson einen Bericht geschrieben, und der Tumor ist böswillig geworden und er hat jetzt schon die Größe einer Pampelmuse und er muss sofort herausgenommen werden. Und sie wollte es noch aufschieben und sagte, bete, und wir haben geweint, gebetet und alles getan. Und ja, dann war es wohl. Gestern ging sie zum Arzt zu einer endgültigen Untersuchung. Und ich sagte, hör mal, es muss herausgenommen werden. Unser Glaube reicht einfach nicht aus. Geh hin. Und sie sagte mir, rufe mich nicht eher an, bis du die Versammlung hattest und Bruder Jack dir die Möglichkeit gibt, anzurufen. Dann werde ich hören, was der Arzt, werde ich dir mitteilen, was der Arzt mir sagt. Und ehe wir das Haus gestern verließen, sind wir alle niedergekniet, unsere Kinder, wir knien hin in dem Raum, ehe wir von zu Hause gehen. Ich von zu Hause gehe. Und ob ich nach Übersee gehe oder wohin. Ich sage, Herr Jesus, sei besorgt um meine Familie, hilf ihnen, erhalte uns, dass wir uns wiedersehen. Ihr wisst ja, die Kinder weinen und so weiter. Und sehr oft ist mir angedroht worden, mich zu erschießen. Und es sind Telegramme geschickt worden, Briefe geschrieben worden. Wenn du dorthin kommst, wirst du erschossen. Ich war in katholischen Ländern, wo Radikale sind, besonders in Mexiko. Man hat mir den Bericht gegeben, dass heute Abend bist du dran und so weiter. Und vielleicht werde ich es auch bekommen, ich weiß es nicht. Aber ich habe jemanden, der für mich sorgen wird, wenn es geschehen sollte. Nun, und als ich dann allein wieder von zu Hause losfuhr, nämlich vorgestern, begab ich mich in den Raum. Ich war dort 2 Tage und niemand war im Hause. Ich sagte, himmlischer Vater, ich bitte dich, sei mir gnädig. Ich gehe jetzt nach Shreveport, um deinem Reiche zu helfen, tue ich alles. Und wie oft haben wir hier gekniet in diesem Raum. Wir haben gebeten und heute bin ich allein. Sie ist nicht hier. Und morgen muss sie sich der Operation stellen. Ich weiß nicht, wie ich meine Versammlung beenden soll. Sie muss doch mit dem Tumor ins Krankenhaus. Und der muss herausgenommen werden. Ich habe gesagt, Herr, ich habe dich gebeten, wenn sie doch etwas Verkehrtes gesagt hat und so aufgeregt war. Ich sage, Herr, sie hat doch niemals, hat sie je beanstandet und gesagt, gehe nicht in die Versammlungen. Immer hatte sie meine Kleidung fertig und sauber und alles war in Ordnung. Und sagte, gehe, hilf, tue, was du kannst. Und ich will dem Herrn in dieser Weise helfen. Ich sage, Herr, sei doch mit ihr, rechne es ihr nicht an, hilf ihr. Und wenn sie durch die Operation gehen soll, dann hilf ihr, ich will sie nicht verlieren und so weiter. Die Kinder sind doch da, sei ihr gnädig, ich liebe sie. Und ich bete, hilf ihr. Und als ich betete, hörte ich die Stimme, stehe auf. Und ich wollte weiter beten, aber es ging nicht. Zum zweiten Mal, stehe auf. Und ich stoppte, stand auf. Und ich sah jemand, ihr wisst, ich habe euch oft gesagt, nicht das Bild, wie der eine Maler es getan hat, sondern das, wie Hoffmann es gezeichnet hat. So ungefähr ist sein Aussehen. Und ich schaute auf dieses Bild und es hieß, stehe auf. Ich stand auf. Und dieselbe Stimme, die dort gesprochen hat, immer die gleiche Stimme. Ich sagte, Herr, mein Gott, willst du zu deinem Knechte reden? Und er sagt, sprich das Wort. Und der Tumor wird nicht mehr sein. Ich stand dort ein wenig, um zu mir zu kommen. Ihr wisst ja, was es bedeutet, wenn solche Dinge geschehen. Man muss erst zu sich kommen. Und ich sprach, ich sage im Namen des Herrn Jesus Christus, dieser Tumor soll jetzt von ihr weichen. Und sie werden nicht einmal die Spur davon finden. Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, der die Stürme gestillt, der die Wellen des Meeres legt, Schöpfer Himmels und der Erde, ich liebe dich. Ich glaube, dass die Stunde jetzt naht, wo diese Dinge geschehen und wo schöpferische Dinge wie das Schöpfen der Eichhörnchen geschehen werden. Und ich sagte, wenn der Teufel sich in diesen Sturm hineinbegeben hat, ihr wisst, Gott hat den Wind gemacht, aber der Teufel ist in dem Sturm. Gott hat das Wasser gemacht, aber der Satan ist in den Wellen. Seht, ihr müsst das einfach erkennen. Und ich sagte, es ist jetzt geschehen und es soll nicht mehr gefunden werden. Und ich ging dort mit der Gewissheit, sagte meinem Sohn, meine Schwiegertochter, was geschehen war. Sie wusste noch nichts davon. Ich habe ihr nichts gesagt. Und dann, nach der Versammlung, rief ich an. Und sie sagte, hör mal, Billy, ich muss dir etwas sagen. Ehe du redest, muss ich dir sagen, der Arzt wollte mich operieren und dann hat er gefragt, wo ist der Tumor? Und es war gar kein Tumor mehr da. Der Arzt sagt einfach, meinst du, dass du mir sagen willst, dass der Tumor wächst? Sie sagte, ich habe überhaupt nichts gesagt, sieh doch nach. Und der Tumor war nicht da. Und er musste sagen, Mrs. Brenham, sei dessen gewiss, der Tumor ist überhaupt nicht da und keine Spur davon. Heute ist der Danksagungstag. Dank sei Gott für die Gabe Jesu Christi, die er uns gegeben hat, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Das ist wahr. Ich glaube nicht daran, dass man einen Schwur machen soll. Aber die Bibel vor mir und Gott, der Richter der Lebenden und Toten, das ist die absolute Wahrheit. Es ist ein Tag der Danksagung. wenn ich dann heimkehre. Seht, ich brauchte die Versammlungen nicht zu unterbrechen, sondern kann meine Versprechen, meine Zusagen einhalten und brauche mich nicht um die Kinder zu kümmern. Meine Frau ist nicht im Krankenhaus, sondern sie wird nach Hause kommen. Seht, ich sprach aus und so geschah es. Ich sagte, sie werden nicht einmal die Spur davon finden. Und der beste Arzt dort in Tucson, Arizona, vor einigen Tagen noch wie eine Pampelmuse so groß. Und jetzt findet er nicht eine Spur davon. Er sagte Mrs. Brennan, nicht eine Spur davon. Oh, welche Danksagung müssen wir Gott bringen. Er ist derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Und diese Phase wird eines Tages in Tätigkeit sein. Dank sei Gott, dann wird sogar dieses Alter nicht mehr sein. Und wir werden verwandelt werden und wieder jung sein und ihm gleichgestaltet werden. Oh, wie dankbar das Heil zu empfangen und die Gabe des Heiligen Geistes. Sieh, Freunde, wir sprechen von einem Tage der Danksagung. Wir sollten die dankbarsten Menschen sein, die auf Erden sind. Welche Rettungszeichen, Heilungszeichen, Wunder und Zeichen sind geschehen? Die absolute Gewissheit, derselbe Gott, dieselbe Feuersäule, derselbe Engel Gottes, derselbe Jesus Christus gestern, heute und derselben Ewigkeit. Seht ihr? Und deshalb geschieht dasselbe. Unsere Seele ist fest verankert und gewiss. Möge Gott, der Herr des Himmels und der Erde euch segnen. Lasst uns die Häupter beugen. O Gott, ich bin so dankbar. Ich kann es nicht ausdrücken. O, wie der Gesang vorhin lautete. Dass wir Dank dir bringen sollen und Freude haben über die Zeugnisse, die wir gehört haben. Du bist es, der es getan hat. Diese Dinge sind wahr. Und wir danken dir dafür. Ich hätte keinen Grund, etwas zu sagen, es sei denn, es ist wirklich geschehen. Und ich bitte dich, oh Gott, und wenn ich nicht erlebe, dass ich das alles noch sehen werde, Herr, dann weiß ich, meine Brüder und meine Schwestern werden da sein. Herr, wir geben dir Dank dafür und erhalte du sie in deiner Gnade. Sei du mit ihnen. Lass alle Gott preisen, die Natur Gott preisen, die Engel Gott preisen, dein Volk dich preisen, alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Himmlischer Vater, treuer Gott, seitdem ich jung war, habe ich deine Gnade erfahren dürfen. Hier sitzt jemand vor uns, der ist im Fahrstuhl. Herr, du bist der Gott unseres Heils, der Retter unserer Seele. Du bist es, der alle Krankheiten und jedes Leiden heilst. Herr, und wenn nur eins, zwei oder drei hier wären, oh, möge dein demütiger Knecht wieder sehen, was er oft genug gesehen hat. Bezeuge du dich, du bist Jehova Jireh. Du hast es schon vorbereitet, nämlich das Opfer für die Rettung und für die Heilung. Herr, ich danke dir dafür. Herr, du bist heute so viel Gott, wie du es jemals warst. In all den Erlebnissen, Massen und Massen haben es miterlebt. Und du bist der große, wunderbare Gott. Und nicht nur das, du bist hier gegenwärtig mit deiner Heilungskraft. Komme jetzt über alle und möge es ein Segens-, ein Danksagungs-, ein Tag sein, an dem deine Kraft sich offenbart. Du als derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Während ihr Menschen jetzt hier seid, leget einander die Hände auf und betet füreinander. Seid verbunden in Einheit in der Gegenwart Gottes. Und denkt daran, jeder von euch hat das Vorrecht. Gott wird mich richten, ob ich die Wahrheit gesagt habe oder nicht. Hat es jemals versagt? Habe ich euch je etwas gesagt, das nicht geschehen wäre? Wie Samuel damals gesagt hat, als sie den König Saul haben wollten. Er sprach, habe ich euch je etwas gesagt, das nicht geschehen wäre? Habe ich euch um Geld gebettelt? Samuel, dennoch wollen wir einen irdischen König, obwohl Gott ihr König war. Ich sag euch heute, und das ist auf Tonband, habt ihr jemals die Gabentätigkeit gesehen? Ist je etwas geschehen, das daneben gewesen wäre? Die Gemeinde weiß es, die Wissenschaft weiß es. Gott hat es kundgetan. Er hat es geoffenbart, er hat es bestätigt und er hat seine Salbung auf uns kommen lassen. Jetzt habt ihr die Hände einander aufgelegt. O Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, der du zu den Stürmen gesprochen, der du derselbe bist. Wir haben zugeschaut, als du diese Dinge tatest. Wir danken dir und mit Glauben in meinem und ihren Herzen nehmen wir jetzt die Heilung an im Namen Jesu Christi.